Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße heute ganz herzlich in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung Katja Brunke Kircher. Hallo Katja, schön, dich zu Gast zu haben.
Hallo Eva, ich freue mich auch total.
Katja hat ein volles Leben, in drei Sätzen gesagt, 30 Jahre Erfahrung hinter der Kamera, ganz viel konzeptioniert für ganz unterschiedliche Fernsehsender, RTL Sat.1, die letzten 10 Jahre als Vizepräsidentin für Content Creation. Die 7-1 Media Gruppe hast du für Sat.1 Personalverantwortung gehabt, Programme konzeptioniert und ich habe auch noch ganz viele Detailfragen zu deinem Lebenslauf, zu deiner Vita, aber erstmal so viel, ja, ein Leben in drei Sätzen, immer etwas sportlich formuliert. Katja, wir haben uns auf einem tollen Tag, auf einer tollen Veranstaltung von Monika Schedin in München gerade kennengelernt und ich habe eine Humor-Keynote gehalten, wir waren schon intensiv im Gespräch über Humor in Fernsehformaten, Humor in der Personalführung. Und dann hast du mir eine Nachricht geschrieben, weil du in einem Gespräch mit einem Coachie was zum Humor entdeckt hast. Und ja, da würde ich super gerne mit dir starten, zu deinen, ja, deinen Nachgedanken, deinen Eindruck.
Ja, mein Nachgedanke. Ja, erstmal danke für die Vorstellung. Und ja, es ist wirklich so, dass ich ja jetzt in nachdem ich diese 30-jährige Fernsehkarriere hinter der Kamera hatte, habe ich mich ja jetzt selbstständig gemacht als Business Coach für Medienschaffende und habe aber sehr viel zu tun mit Menschen, mit denen ich auch früher zusammengearbeitet habe. Und in dem Zusammenhang hatte ich einen Coachie, mit dem ich gearbeitet habe. Und das war früher so, dass ich mehr oder weniger die Kundin war und er war derjenige, der mir Formate präsentiert hat und so weiter. Und das ist manchmal auch ganz, ja, wie soll man sagen, also das ist manchmal eine angespannte Situation für die Produktionsfirmen, die bei einem Sender neue Ideen pitchen oder neue Formate vorstellen. Und dann hat der in diesem Zusammenhang zu mir gesagt, ach Katja, weißt du was, das war immer so schön, wenn wir bei dir pitchen konnten, weil du hast dann immer irgendwas gemacht, was so ein bisschen cringe war, was so ein bisschen komisch war oder und hast damit dann irgendwie die Situation entspannt und ach, kannst nicht wieder beim Sender arbeiten.
Und ich genau, und du hast noch ein ganz kleines wichtiges Wort dazu gesagt, weil du sagtest, er fand dich herzlich oder einladend, also auch in deinem Humor, was so mein, für mich so ein erster Gesprächseinstieg war, ja, du hast eine unglaublich sympathische Ausstrahlung, du gehst auf Menschen zu, du hast ein totales Charisma, wenn du irgendwie, so als wir ins Gespräch gekommen sind. Und ich würde gerne nochmal wissen, was ist denn so dein, du bist, kommst vom Radio, warst langsam beim Fernsehen, bist jetzt als Coach tätig, möchte später auch noch was als über deine Tätigkeit wissen, ne, ob dir Humor auch im Coaching-Alltag begegnet, ob du da so drüber stolperst, ob du das mit Absicht machst, das ist eine Frage für später, aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Vorher möchte ich noch anfangen, worüber schmunzelst du denn gerne? Also Radio, Fernsehen, Coaching, was bringt dich denn zum Lachen? Was ist so dein Humorstil, worüber lachst du gerne?
Also ich lache gerne wirklich über so Patzer, die passieren. Ne? Also das ist immer dieses Unvorhergesehene. Das finde ich besonders lustig. Oder wenn irgendjemand in eine Situation stolpert oder dieser Alltagshumor, den finde ich total gut. Ich bin neulich wieder über so einen Ausschnitt gestolpert, wo Susanne Daubner die Nachrichten sprach und hinter ihr ist eine Putzfrau durchgelaufen und das hat sie so geflasht, dass sie halt den totalen Lachkrampf gekriegt hat und sich nicht mehr beruhigen konnte. Sowas, da kann ich unglaublich mitlachen. Sowas ähnliches. Ja.
Ich glaube, das Video von ihr ging doch auch, glaube ich, viral, oder? Wo sie diesen Lachanfall hatte und zwar total sympathisch, das auch nicht so kontrollieren zu können. Und das hat total vielen Leuten gute Laune gemacht, ne? Erst recht in der Rolle der Nachrichtensprecherin, die ja erstmal gar nicht einen Unterhaltungsauftrag hat. Und es ist schön, wenn die dann aus dieser Rolle auch mal rausfällt.
Absolut. Und das ist das, was die Leute halt auch lieben und was ich liebe, sind Überraschungen. Ne? Wenn du überrascht wirst, wenn da etwas kommt, was du gar nicht erwartest oder so. Und ja, das ist dann auch so der Humor von ganz vielen Leuten wie Martina Hill oder sowas. Ja, also die finde ich total lustig. Anke Engelke finde ich total lustig, um nur mal zwei Frauen zu nennen. Oder Hazel Brugger. Also es gibt so viele super, super lustige Frauen. Also das sind jetzt nur die Frauen. Also die Frauen
Die
sind halt.
dürfen heute ruhig im Fokus sein, ja. Das,
Genau.
die sind ja glücklicherweise mehr auf den Bühnen dieses schönen Landes inzwischen.
Genau, und deswegen erwähne ich die auch, weil ich kann über Frauenhumor super gut nämlich lachen und freue mich immer, wenn genau sowas passiert. Und ich freue mich auch, weil das alles Frauen sind, die auch über sich selbst lachen können. Und das ist eine Sache, die ich unglaublich wichtig finde. Also natürlich kann ich auch über andere lachen, aber am meisten lache ich auch über mich selbst, wenn irgendwas
Hört sich gut an.
passiert.
Aber ich finde auch, das ist tatsächlich was, was Männer gut von uns Frauen, also um mal ganz pauschal zu sein, abgesehen davon, dass es ganz viele verschiedene Humorstile gibt und ich auch sehr liebevollen Männerhumor und sehr harten Frauenhumor, ne? Also die Gag-Autorin für Martina Hill, ich bin auch mit einer näher bekannt, wo ich denke, die sprengt auch manchmal humorvoll die Gruppe, weil die so einen aggressiven Humor hat, dass alle wegrennen und ich muss dann alle wieder einsammeln. Es ist gar nicht so pauschal, aber wenn man es mal pauschal macht, finde ich, diese Selbstironie, sich selber nicht zu ernst nehmen, auch tatsächlich in wachsender Führungsverantwortung, finde ich, können Männer total von Frauen lernen, um mal so ganz pauschal zu sein. Ganz subjektiv, findest du, dass das schon sehr gleichberechtigt ist, die Frauen und Männer in Comedy-Formaten? Ich sag gleich einmal eine Statistik zu den Comedy-Bühnen, also jenseits des Fernsehens, so im Fernsehen. Was hat sich da deiner Meinung nach entwickelt in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht?
Ja, also sagen wir mal so, es hat sich insofern was entwickelt, dass man gezielt auch nach Frauen sucht. Also, dass man wirklich auch guckt, dass das so ein bisschen ausgeglichener wird, weil die ZuschauerInnen, und jetzt aber mal auch konkret die ZuschauerInnen, sind nämlich ganz schön viele. Und die sehen eben auch ganz gerne mal andere Frauen im Fernsehen, und zwar auch Frauen in allen Altersgruppen. Und deswegen wird auch gezielt nach Frauen gesucht, die diese Humorebene vielleicht auch bedienen, ne? Also es ist ein bisschen schade, weil wie in allen Bereichen ist es ja so, dass Frauen noch ein bisschen unterrepräsentiert sind. Da könnte schon noch mehr gehen. Also, aber ich finde es jedenfalls klasse, dass das Augenmerk jetzt ein bisschen mehr darauf liegt. Das finde ich wichtig.
Das ist
Und das
das.
finde ich gut.
Und was ich so spannend finde, auch an dieser, also worauf ich mich auch freue, tatsächlich in unserer Humorzukunft, ist, dass diese Formate, also dieses reine auf der Bühne stehen und Witze erzählen, das ist tatsächlich auch viel weiblicher geworden, ne? Das haben sich früher viel weniger Frauen getraut, obwohl sie es aus meiner Sicht genauso gut machen. Also ich habe ja seit 20 Jahren Menschen in Humorworkshops und erlebe Frauen wie Männer, also egal welchen Geschlechts, ich erlebe alle ähnlich humorvoll oder ähnlich wenig humorvoll. Und das ist tatsächlich, hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber diese öffentliche Bühne, auf die man tritt, bei der man lustige Geschichten erzählt. Ich freue mich so auf die verschiedenen Formate, weil ich glaube, dieses reine einen Gag nach dem anderen erzählen hat sich auch, also das ist vielfältiger geworden, ne? Mit persönlichen Geschichten aus dem Alltag, gar nicht nur die Handtaschen und das Einparken, ne?
Nee.
Sondern so die Vielfalt von, auch wie du schon sagtest, ne, Martina Hill mit den Sketchen, Anke Engelke mit einer großartigen Vielfalt an Figuren und an Rollen. Und das kommt ja auch viel mehr auf die Bühne. Also das Korsett ist auch, finde ich, sehr viel weiter und sehr viel bunter geworden, was so Formate, auch Humorformate angeht.
Total. Und ich gehe auch super gerne in Comedy-Clubs oder so. Und ich bin ganz happy, dass es hier in München jetzt das Lucky Punch gibt von Michael Mittermeier und so. Und da habe ich auch für mich nochmal Frauen entdeckt, die ich vorher noch gar nicht kannte oder sagen wir mal so auf dem Schirm hatte oder sowas, ne? Unter anderem ist es die Phyllis Tastan. Ich weiß nicht, ob du die kennst
Die kenne ich
oder
nicht.
Pega Meggendorfer heißt
Kenne ich
sie,
auch noch
glaube
nicht. Ah,
ich.
spannend.
Das sind zwei, ich sag mal, junge Frauen, die finde ich besonders lustig, weil die auch einfach so dieses Thema Frau sein auch immer wieder mit da reinbringen und keine Scheu haben, sich selbst auf welche Art auch immer zu präsentieren. Und das finde ich Wahnsinn und das finde ich total toll. Also super intelligente Frauen vor allen Dingen. Ich habe immer das Gefühl, ja, vielleicht weiß ich auch nicht wieso, aber die Frauen, die Humor machen, das sind auch immer super schlaue Menschen. Das hat nicht immer bei Männern.
Das ist auch eine schöne
Habe
Beobachtung.
ich manchmal nicht so das Gefühl, das sind so super schlaue Menschen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ein paar davon durfte ich auch schon mal kennenlernen. Also.
Ich würde gern zu deiner Arbeit vielleicht auch beim Radio, wenn dir was dazu einfällt, beim Fernsehen kommen. Du hast für Konstantin, für RTL 2, für Sat.1 viele Programme designt, konzeptioniert. Bevor wir gleich zu den Programmen kommen, aber meine Frage, wo erinnerst du dich, dass so im Alltag, im Team, in der Redaktion, also was Humorvolles produzieren, heißt ja noch nicht automatisch, dass ein Team auch in einem guten Humor sein muss. Also was hast du so für Humor in der Kultur der Fernsehteams erlebt, in denen du tätig warst?
Also vorneweg, ich habe die Sendung mir jetzt nicht selber ausgedacht, ne, die wir gemacht haben. Das haben schon andere bei mir gepitcht oder beziehungsweise im Sender und wir haben sie dann halt gestaltet
Du
zusammen
hast
mit den Produzenten.
umgesetzt, ne?
Genau. Und was haben wir da für unterschiedliche Humorebenen gehabt? Naja, ich sag mal, je kleiner die Firma, umso einfacher ist das mit der Humorebene. Je größer und je mehr Konzern, umso schwerer wird das auch als Individuum, sich da so ein, ja, also diesen so Humor umzusetzen. Ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, so vielleicht liegt es auch daran, je höher man aufsteigt oder so, kann auch sein. Es ist einfach ein bisschen schwieriger, wenn du in einer höheren Position bist, musst du schon ein bisschen aufpassen, wirst du dann noch ernst genommen. Ne? Also Humor hat ja immer ganz viel mit Vertrauen zu tun. In einer vertrauensvollen Umgebung kann ich mich natürlich eher so geben, wie ich bin und auch mal einen Joke machen, egal wie auch immer. Da muss ich mich nicht mehr beweisen, ne? Also deswegen ist es so, dass ich vermute, ich kann dir das nicht sagen, aber je kleiner die Firmen waren, für die ich gearbeitet habe, umso mehr Quatsch hat man auch gemacht, oder?
Also
Ne?
gibt vielleicht auch dann weniger, ich beobachte das immer wieder, je größer die Organisation, also auch so vom Mittelstand, größerer Mittelstand, dass die Kultur sich ganz gut halten lässt, wenn es gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, dich zu interpretieren. Also interpretiert wirst du immer, ne? Egal ob bei 10, 100 oder 500, aber ich so ab 1000, 2000 Mitarbeitenden habe ich dann das Gefühl, gibt es auch so viel Interpretationsspielraum von der Geschäftsführerin oder der Vizepräsidentin oder der ärztlichen Direktorin, ja, dass dann auch gar nicht mehr jeder alles von deiner Person mitbekommt, ne? Egal wie viel man auch Hände schüttelt oder in Bereichen ist oder mit Menschen zu tun hat. Da gibt es dann unglaublich viel Interpretationsspielraum. Also wenn dann irgendjemand sagt, dein Humor ist komisch, dann verändert sich das 17.000 Mal, je größer die Organisation ist. Ja.
Ja, total. Und es ist natürlich immer etwas, was man sich wünscht. Man wünscht sich immer auf irgendeine Art und Weise in Erinnerung zu bleiben oder haften zu bleiben bei den Leuten, ne? Und in dem Moment würde ich mal halt unterscheiden vielleicht zwischen Humor und, also, wie soll man sagen, ich denke, dass es Frauen vielleicht auch leichter gelingt mit einer Prise Charme oder Augenzwinkern oder so, ne? Auch in Erinnerung zu bleiben, als jetzt irgendwie mit so einem Hau drauf Humor oder sowas, ne? Also ich muss mich ja nicht zum Affen machen, sondern mit irgendwie einer Art und Weise, wie ich mich gebe oder was ich halt in einer bestimmten Situation vielleicht sage oder das ist dann manchmal, ja, das ist diese schlaue Art von Frauenhumor, sage ich jetzt mal.
Ich behaupte immer, dass Frauen dieses jemanden Neuen in einem Team begrüßen oder wenn es eine Anspannung gibt, zu deeskalieren, dass sie das häufig gut können, vielleicht auch ein bisschen besser können. Ich will aber auch da gar keine Competition aufmachen. Jetzt hattest du recht häufig die Situation, dass Ideen bei dir gepitcht wurden, ne? Also dass Formate bei dir als Verantwortliche für Content Creation gepitcht wurden. Vielleicht in diesem Universum, dass jemand, der kreativ ist, aber auch aufgeregt natürlich, weil vermutlich, ich weiß nicht, 15, 20 Ideen gepitcht wurden. Wie hast du diesen Raum gestaltet? Und ich würde gerne mit dir nicht nur auf Humor gucken, sondern auch mit, also wie bringt man denn so Freundlichkeit in einen Raum? Wie hast du das gemacht, dass die Leute dann ein bisschen weniger aufgeregt waren, dass sie auch was zeigen konnten von dem, was sie wirklich können? Wie hast du das gestaltet?
Das ist gar nicht so schwer. Es geht einfach darum, die Menschen zu sehen. Und das ist generell etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ich werde gesehen, wenn ich die anderen sehe. Das heißt, wenn ich die anderen Menschen auch in den Vordergrund hebe, wenn ich wertschätze, was die da für mich tun. Das sind ja Menschen, die kommen zu mir oder zum Sender, um irgendwo etwas zu präsentieren. Und das haben die total viel Arbeit reingesteckt. Das ist ja nicht so, dass die da irgendwo sich das in 5 Minuten ausdenken und dann kommen die mal vorbei und sagen, hier, hast nicht Bock da drauf, sondern das ist so, die haben sich da Mühe gemacht, die haben eine Präsentation gebaut, die haben sich da hingesetzt und ganz viel darüber nachgedacht. Und dann ist es wichtig, denen das Vertrauen zu geben, ich höre dir jetzt auch zu. Ich schätze deine Arbeit. Ich finde das toll, dass du kommst und mir das präsentierst. Und vielleicht nicht RTL.
Also, dass du sagst, du machst das jetzt hier für mich, das ist mein Raum, ich bin Gastgeberin, ich höre dir zu.
Oh,
Ja,
absolut.
spannend, weil ich glaube, das gibt es atmosphärisch, glaube ich, auch anders, oder? Also ich kenne einige, gerade auch Marketingagenturen, gerade auch Kreative, die pitchen, kennen auch so ein paar Fernsehleute, wo, glaube ich, die Atmosphäre auch sehr unterkühlt oder arrogant oder wo man halt einfach so, da muss halt pitchen. Also wo auch schon dieses ganze, wie frage ich dich an, wie bereitest du was vor? Ich nehme ja grundsätzlich nicht mehr an Ausschreibungen teil, weil da ich eine automatisierte E-Mail kriege, dass ich an irgendeinem Pitch teilnehmen könnte, wo ich sage, wieso soll ich an irgendeinem automatisierten Pitch teilnehmen? Also wo schon diese ganze Anbahnung von Auftrag so unpersönlich gelaufen ist. Also ich glaube, es geht auch anders. Um das lang noch mal kurz zu sagen, glaube ich, dass du da einen besonderen Raum aufmachst, wenn sich da sogar Coaches auch noch erinnern und sagen, wie hast du das humorvoll gemacht? Also du hast so im ersten Gespräch hast du zu mir gesagt, du machst, glaube ich, in sehr seriösen Situationen auch unseriöse Sachen. Gibt's so ein, zwei, drei Beispiele? Kannst du dich noch erinnern an so Kleinigkeiten, wie bringst du die Unseriösität in die seriöse Situation?
Ja, also der hat dann zu mir gesagt, ja, du hast irgendwas ganz Komisches gesagt. Also manchmal sind es komische Wörter, die ich benutze oder sowas, ja. Also in dem Sinne, das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber das war irgendwie sowas, ich hatte so das Wort, glaube ich, Bumsmuckelchen benutzt oder so.
Krass.
Und ich weiß nicht, das ist einfach, ich fand das Wort einfach in dem Zusammenhang unheimlich witzig und die auch. Und dann war das so. Sowas löst einfach in dem Moment diese Angespanntheit auf, ne? Dass man mal kurz lachen darf oder so, ja. Und das ist irgendwie total wichtig. Oder ich.
Und ich finde ja tatsächlich auch völlig egal, ob das ein Pitch ist oder ob es auch eine erste Auftragsklärung mit meinen Kunden. Also ich mache das ganz oft. Also gar nicht so, dass ich dann 10 Minuten lustig bin, sondern eher so, dass ich was übertreibe, ne? Oder eine Sorge oder eine Angst ein bisschen größer mache. Ja, sie haben dann Angst, dass überhaupt keiner kommt von diesen 1000 eingeladenen Menschen. Oder sie haben dann die Sorge, dass ich irgendwie auf der Bühne ausrutsche und noch 3 Blumensträuße mitnehme und die ganze Bühnenbegrünung abreiße. Also, dass ich so einzelne Elemente nehme, das ein bisschen größer mache. Und mein Ziel ist häufig, dass die in ihren ganz natürlichen Aggregatzustand kommen. Also was, und ich glaube, das ist egal, ob es ein Pitch ist oder ein Bewerbungsgespräch oder vielleicht sogar eine Entlassung, Auftragsklärungsgespräch. Wenn Leute so unter Spannung sind, dass sie ganz viel leisten wollen, sind sie aber nicht unbedingt wie so ein Leistungssportler, ne? Die beschreiben ja auch oft, dass es dann so ein leichter Moment ist, ne? In die Leistung zu gehen, aber auch ein bisschen in der Leichtigkeit zu bleiben, weil es dann noch viel natürlicher, der Aggregatzustand ist viel natürlicher. Ich formuliere das immer so, ja.
Ja, es gibt ja so Maschinen, die können das, ne? Also, aber wir sind ja keine. Und insofern ist es mir immer ein großes Anliegen, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und du hast es vorhin so schön gesagt, dieses Gastgeberin-Sein. Das finde ich, ist irgendwie, das umschreibt es eigentlich ganz gut. Weil wenn Leute zu mir kommen, die bringen mir was mit und so, besser geht's doch nicht, ne? Also, was will man mehr?
Bist du eine gute Gastgeberin? Ja, cool.
Ja, ich habe die Getränke da, gucke auch immer viel zu viel und so. Also das ist, ja. Und ich meine, zu mir haben die Leute immer, nicht immer, aber manche haben gesagt, Katja, du bist immer viel zu nett zu allen. Das finde ich aber nicht, weil ich bin nicht zu nett. Ich finde zu nett, ja, ich schleim die Leute ja nicht voll, ich bin einfach nur höflich. Und manche Menschen sind es vielleicht einfach nicht gewohnt. Und deswegen, ja.
Und das ist tatsächlich auch was, worauf ich mich auch in der Zukunft in Organisationen freue, dass ich glaube, entweder durchsetzungsstark oder nett, das ist lange so, oder entweder ernsthaft oder humorvoll. Also das ist auch was, was vor 20, 30 Jahren noch viel mehr Common Sense war, wo glücklicherweise ganz viel in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also dass ich ernsthaft sein kann und eine Leichtigkeit, wie gesagt, völlig egal, ob du jetzt eine Keynote hältst, ob du in einem Coaching als Coach bist und möchtest an Inhalte rankommen. Ich hatte letzten Elternabend in der Schule, ja, wo der war so straight geführt und hat eine Schulleiterin gemacht, weil gerade auch da eine Lehrerin quasi gegangen ist. Und die hatte einen coolen Status, sehr klar, gab wenig Diskussionen über Sonnencremesorten oder was auch immer solche also viel Zeit in Elternabenden wird ja mit unnützen Diskussionen verschwendet. Und die hatte einen hohen Status, hat so 2, 3 Schmunzler gemacht, hat aber auch sehr straight durchmoderiert, wo ich dachte, ja genau, das ist diese Mischung, die auch in vielen Unternehmen gut funktioniert, wenn man sich traut, die Ernsthaftigkeit und die Leichtigkeit zu kombinieren. Ja, dass man sich auch traut, zu sagen, Freundlichkeit heißt nicht Durchsetzungsschwäche, sondern ich kann freundlich und herzlich sein. Das ist auch meine sehr große Überzeugung als Keynote-Speakerin. Ich kann trotzdem auch 3000 Leute in einer Halle führen, durch eine Veranstaltung moderieren, sehr klar in der Führung sein, Schlusspunkte setzen, strukturiert sein, dann auch mal einen Moment nicht freundlich. Also so, es schließt sich für mich überhaupt nicht aus, so eine Freundlichkeit, Herzlichkeit und gleichzeitig Dominanz, Führung, Klarheit. Klarheit kann man es vielleicht nennen.
Ja, eine klare Aussage und auch vielleicht eine dominante Aussage. Ja. Kann ja trotzdem freundlich formuliert sein. Ja. Und das ist dann manchmal vielleicht auch ein bisschen erschreckend im ersten Moment. Aber es funktioniert genauso gut wie alles andere. Und das macht mehr Spaß.
Das macht mehr Spaß dann auch in der Führung. Ich hatte letztens eine Führungskraft, die sagte, bin gerade 2 Etagen in der Führung. Also eine war absehbar, die war auch angekündigt, die habe ich übernommen. Und dann ist quasi mein Vorgesetzter in die nächsthöhere gegangen. Ich bin sehr schnell in die nächste Position bekommen. Und seit einem halben Jahr habe ich so viele Aufgaben, ich habe so viele um die Ohren. Und die sagte dann einfach nur, es ist total gut von Ihnen, gerade eine Stunde Humor. Das tut mir gerade so gut, weil ich merke, das gehört so zu meiner Persönlichkeit. Aber ich habe das im letzten halben Jahr so aus dem Auge verloren. Aber ich möchte das gar nicht. Ich möchte gar nicht meinen Humor verlieren. Ich möchte gerne Freude an meinem Job haben, aber ich muss mich in so viele neue Themen einarbeiten, dass die total humorlos geworden ist. Ja, es ist überhaupt nichts, was sie mit Absicht macht. Und ich glaube, das schleicht sich so ganz viel ein, wie du vorhin sagtest. Je höher man in der Führungsposition kommt, umso mehr werden natürlich auch Druck, Anspannung, verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Ja, vielen, vielen Erwartungen entsprechend selber auch viel leisten wollen. Ich glaube, da geht Humor einfach auch manchmal flöten und es ist schöne archäologische Arbeit. Bisschen Ausgrabungsarbeit, das dann wieder
total
an sich zu entdecken, zu finden.
Ich habe das auch ein bisschen erlebt, denn auch in so einem Konzern wie ProSiebenSat.1 oder Seven One, besser gesagt, ist es natürlich so, dass da Krisen passieren oder das ist ja jetzt irgendwie nicht ist, so, das TV-Geschäft ist jetzt kein leichtes und so lineares TV ist natürlich auch so ein bisschen auf dem so ein bisschen am Absterben, sage ich jetzt mal, ne? Also da wird schon, da muss man schon gucken, dass man da dran bleibt mit den ganzen Streamern und so weiter, ne? Und ja, und natürlich haben wir auch Situationen erlebt, wo Menschen das Unternehmen verlassen sollten, die Verschlankung, ne? Also des ganzen Apparats und so. Und dann entsteht da auch ganz viel Unsicherheit. Und das ist etwas, was echt schwierig ist, das dann auch in der Führung aufzufassen. Und manchmal ist es dann so, dann entsteht halt so eine Art Galgenhumor oder sowas, ne? Und das ist auch ganz wichtig, dass man das darf und dass das rausgelassen wird, finde ich. Und ich habe mich immer versucht sehr intensiv um meine Teams oder mein Team zu kümmern, so dass die in der vertrauensvollen Atmosphäre auch über bescheuerte Sachen lachen können und
Lachen
so.
durften.
Also das war super, super wichtig. Und gleichzeitig war es für mich aber auch total schwer, das dann für mich selber manchmal wegzupacken alles, ne? Weil man in dieser Unsicherheit, ne, versucht man irgendwie den einen zu helfen natürlich und auf der anderen Seite weiß man selber manchmal nicht, wie man mit manchen Dingen umgehen soll und wie man die für sich verpacken soll oder so.
Und
Und
der Galgenhumor, den finde ich total gut, auch so als Bewältigung, als Coping-Strategie. Auf der anderen Seite macht er manchmal ja auch mehr Angst, ne? Also dieses so alles, auch die, wie du schreibst, das sich verändernde Fernsehgeschäft, wo noch keiner weiß, wo das so hingeht. Ja, das wusste beim Stummfilm auch keiner. Ich glaube, der Chef von Warner Brothers hat gesagt, wer zum Teufel will, Schauspieler sprechen hören. Ja, also es wusste auch keiner, so wie vor ein paar Jahren auch noch viele Profis aus dem Fernsehen sagten, Streaming wird nicht lineares Fernsehen ersetzen. Das ist immer noch eine spannende These. Aber diese Vorstellung, wo geht es hin, worin werden wir kompetent sein? Also ich finde, was Führungskräfte dann auch, wenn man genauer ist, im Humor brauchen, ist, dass sie eigentlich was Soziales, was Aufwertendes, was Liebevolles, was vielleicht auch Hoffnung macht, ne? Dieses aggressive Abwertende, dieses sich selbst auf die Schippe nehmen, dieser schwarze Humor, dieser Galgenhumor, das ist total gut, um nicht wahnsinnig zu werden. Aber dann und da sehe ich Führungskräfte auch gar nicht in der Verantwortung, immer die lustigsten in der Redaktion zu sein, sondern einfach Humor auch benutzen zu können im Sinne von, ich darf auch was aufwerten, ich darf auch mal zuversichtlich sein, ne? Ich muss jetzt nicht rosarote Zukunft versprechen, aber dieses beschützende, aufwertende, liebevolle, was darf Humor uns auch eine schwierigere Zeit leichter machen oder in starken Veränderungen?
total, total.
Du hast dein erstes Foto mir geschickt, dein erstes TV-Foto, wo du mit Rudi Carrell an der, ich glaube, dein Herzblatt, ne? Wenn ich jetzt hoffentlich nichts Falsches sage, du stehst sozusagen mit ihm und der andere Kollege auf der ersten Leinwand. Eine Frage, die ich allen frage, weil sie mich sehr interessiert. Findest du vielleicht so aus Fernsehsicht, vielleicht auch aus persönlicher Sicht von Katja, dass sich Humor verändert hat?
Ja, ich finde schon. Also ich finde schon, dass sich Humor verändert hat, weil, naja, wie soll man das sagen? Also es ist so, dass dieser Altherrenhumor so ein bisschen verschwunden ist, was ich persönlich natürlich total gut finde. Und wenn man so aus der Ära Rudi Carrell guckt, ja, also war jetzt nicht alles immer so, dass man sagt, okay, da würde man heutzutage vielleicht nicht mehr so darüber lachen.
Nicht mehr. Also ich meine, auf der anderen Seite hat er so kluge Sachen gesagt, wie wenn man einen Witz aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man vorher was reingesteckt haben. Ne? Also so auf der einen Seite habe ich auch total viel Respekt vor ganz vielen, also auch Thomas Gottschalk, ja, wo ich denke, ich finde es schade, dass er gerade so auch die Karriere beendet. Der war ein großer Showmaster, das will ich auch gar nicht in Frage stellen und bin aber total bei dir, ja. Dass ich denke, bestimmte Formen von Humor, ich habe jetzt, weiß ich nicht, gestern, glaube ich, so einen kurzen Olaf Schubert, wo er sagte, Frauen würden in den Krieg ziehen, so eine kurze Sequenz von ihm, die würden sich dann halt verquatschen, die würden den Weg nicht finden, die könnten dann nicht einparken. Und ich dachte so, Ach ja, das war vielleicht auch vor 10 Jahren mal lustig oder vor 20, ja, aber ich finde es, also null, null, ich fand es null. Ich mag Olaf Schubert, meine Kollegin hat auch mit ihm gedreht, also so, alles, ich schätze ihn als Comedian, aber es sind so ein paar Sachen, die so aus der Mode gekommen sind.
Bisschen schon, ne? Aber manchmal ist es auch so, dann machen Leute, von denen man weiß, dass die ja eigentlich nicht so ticken, machen sowas, weil sie denken, das wird jetzt erwartet in dem Moment oder so. Und manchmal ist es auch so, das finde ich halt ein bisschen billig, wenn man einfach nur einen platten Humor benutzt, um die breite Masse zu erreichen. Leider ist es ja auch so, dass das auch funktioniert und immer noch funktioniert. Und ich bin zum Beispiel nicht so ein großer Fan von Mario Barth oder so. Ja, also wenn ich das jetzt mal
Ist nicht so
extra
dein. Und
nicht
ich schätze
mein.
ihn als Unternehmer, ne, auch mit dem, was er geleistet hat, total. Das ist ja für ganz viele Menschen so, ne, dass sie einen Humorgeschmack haben, dass sie über bestimmte Comedians auch lachen. Ich finde, so über die Comedians hinaus, was du gerade vorhin sagst, ne, in der eigenen Organisation Humor machen. Ein Kollege hat total geschätzt, dass du als Führungskraft was Komisches gemacht hast. Also so jede Organisation hat irgendwie auch ihren eigenen. Aber inwiefern war das auch für euch, also auch ProSieben, Sat.1, RTL 2, wenn ich so vielleicht auch Big Brother, ne, Frauentausch. Ich habe mal ein Interview zum Spiegel für Schwiegertochter gesucht gemacht und ich fand das echt. Also einen strangen Humor finde ich bei Big Brother auch so ein bisschen. Das ist so, ich gucke dir bei was zu und also bei der Schwiegertochter gesucht fand ich es noch wirklich sehr schräg, ne? Das sind so eine kräftige Frau, potenziell hässliche Menschen versuchen potenziellen Partner zu finden, sind aber irgendwie vermittlungsunfähig. Also um mal so in einem Satz die Serie zusammenzufassen. Und dann läuft die kräftige Frau, die dicke Frau durch die Tür und sozusagen die Sendung legt noch so ein Quietscher darunter, wie sie durch die. Wie war das für euch, dass ihr gesagt habt, dass Menschen, die zugucken, drüber lachen können, ist eigentlich die einzige Regel, ne? Das muss im Format möglich sein. Das war sicherlich auch erstmal eine Aufgabe, oder? Also von außen gefragt, ohne genau zu wissen, wie ihr Formate designt oder gestaltet habt.
Ja, weißt du, das ist irgendwie so, dass auch dahingehend würde ich mal behaupten, dass sich schon was verändert hat im TV, ne? Und es ist auch gut so, dass sich da was verändert hat, weil es einfach nicht geht, dass man so auf Kosten von Menschen sich so lustig macht teilweise, ne? Auf der anderen Seite sind das, und das ist eine klar etwas, das haben wir als Fernsehmenschen immer gesagt, das sind Menschen, die wollen sich auch so präsentieren, ne? Die wissen, die kennen diese Sendungen, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die da rein stolpern und haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert, weil die haben ja selber vorher schon Sendungen gesehen und sind mündige Menschen, die jetzt daran teilnehmen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man sich überlegen muss, muss es das geben oder ist es irgendwie, ist das eigentlich noch witzig oder sowas? In der Zeit war es das. Man hat weniger hinterfragt, als man das jetzt tut. Und das war in vielerlei Hinsicht manchmal auch vielleicht, ja, übergriffig den Menschen gegenüber oder so. Ne? Also, und
Und
vielleicht auch.
trotzdem hatte es hohe Einschaltquoten, ne? Also so, es hat ja erstmal in einem Prinzip funktioniert zu sagen, du fühlst dich gut unterhalten und dann schaltest du wieder ein, ne? Also erstmal als und ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr alte Tradition, wenn man sich mal den Hofnarren anguckt oder so ganz früher, ne? Das fahrende Volk, tatsächlich auch die Menschen mit Behinderung, also ich sag mal, ne, die Bekloppten, die Doofen, die irgendwie ungewöhnlich waren, die durften dann vor den Toren des Königs auftreten, ihre Seltsamkeiten zeigen und waren so Gegenstand des Gelächters. Also ich finde, das ist ja nichts, was Fernsehen neu etabliert hat, sondern das ist ja eine ganz alte Tradition, auch Schadenfreude, dieses versteckte Kamera, ne, dir zuzugucken, wenn dir was passiert. Also über jemanden lachen zu können, hat, finde ich, eine ganz alte Tradition, was wahrscheinlich auch im Fernsehen lange funktioniert hat und wo es jetzt so ein bisschen Wachstumsschmerz gibt, weil es rumpelt in der Kiste, weil Menschen auch sich andere Formen von Humor wünschen.
Ja, klar, aber weißt du, bloß weil ich glaube, dass es so ist, wenn du sagst, okay, die Hofnarren oder sowas, über die konnte man lachen. Ich weiß nicht, dass, ob das jetzt so war, dass die irgendwie so happy waren in ihrem Job. Ich glaube, manchmal
Das ist
waren
eine spannende
manche auch.
Frage. Wenn man einen Kopf kürzer war, da wurde man ja auch schnell mal geköpft, dann wäre
Also,
das wahrscheinlich ein riskanter Job.
entweder die haben das mitgemacht oder es war halt vorbei, ne? Also das war vielleicht nicht immer ganz freiwillig, glaube ich. Und im Fernsehen ist es natürlich schon einigermaßen freiwillig gewesen. Also so ist es nicht. Auch wenn wir bei Big Brother die Leute eingesperrt haben. Aber
Haben die sich trotzdem freiwillig einsperren lassen?
ja, genau so ist es, genau. Aber ja, und das ist auch da, ist es so, natürlich ist es auch da die Übertreibung, die es dann lustig macht, ne? Und das ist, da kommen dann natürlich viele Sachen zusammen. Und manchmal ist es so, ja, muss man alles tun für die Quote, ist ja dann immer die Frage, ne? Wie weit darf man da gehen und so? Und da werden jetzt heutzutage sicherlich andere Fragen gestellt als damals. Und es gibt sicher auch Sendungen, und ich kenne auch Sendungen, die dann eben nicht mehr ausgestrahlt werden konnten, weil es einfach einmal eine Spur zu heftig geworden ist. Weil nun das Lustige schwingt ja dann auch mal ganz schnell um in manchmal in Aggression oder so. Und dann kann man solche Dinge einfach nicht mehr einfangen. Ne? Also dann ist es so, bei Frauentausch gab es da einige Situationen, wo man gesagt hat, okay, sind wir denn noch in der Lage, dieses Format irgendwie wirklich so einzufangen, ja, weil da Dinge vorgefallen sind, die sich halt sehr arg gestritten haben. Da gibt es ja ein paar Klassiker, die immer noch durchs Internet.
Gefehlt geguckt werden.
Ja? Also, aber ja, also muss man sich.
Na, und ich glaube, es kann so in zwei Richtungen gehen, ne? Auf der einen Seite finde ich, ich nenne es immer den Wachstumsschmerz von Humor. Also auf der einen Seite finde ich das total gut, dass auch große Gruppen von Menschen sagen, wir wollen weniger sexistisch, weniger homophob, weniger, wir brauchen nicht so viele Behindertenwitze. Und auf der anderen Seite ist, wenn ich Das ist so der Klassiker aus der Mediationsausbildung, ja, der neutrale Rechtsanwalt, die Anwältin, die mediiert, die versucht allparteilich zu sein, also möglichst auch neutral im Sinne von sich nicht zu sehr zu positionieren. Und Humor ist immer, ich kannst du mir auch gerne widersprechen, ist immer ein Fingerabdruck, ist immer eine Positionierung. Ja, wenn ich in einem Gespräch oder in einem Coaching was übertreibe, was du mir anbietest, ich gehe immer ein Stück und mache es ein bisschen größer oder ich gehe ein Stück von dir weg, damit du dann sagst, nee, so ist das nicht. Ne? Also ich will mit Humor liebevoll auch was hervorlocken, ich möchte was provozieren, ich möchte es aber auch. Also so die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wenn Humor gar nichts mehr darf, dann wird es ganz humorlos. Das ist so die eine Richtung, in die wir gehen können. Ne? Auf der anderen Seite ist ein Wachstumsschmerz immer gut, weil wir im besten Fall, gibt es ja auch ganz viele Influencer oder Podcaster oder Leute, die einfach einen lustigen, ich habe nächste Woche die Serafina Kalze im Podcast, die hat einfach Witze erzählt auf Instagram, hat da jetzt 30.000 Follower, wird jetzt Comedian und geht auf eine Bühne. Ich finde es eine ganz spannende Entwicklung, weil die eigentlich erst über den Social-Media-Kanal gekommen ist und da eine Reichweite und Fans hat. Und jetzt auf eine Bühne geht und die hat eine ganz schöne Form von Humor, ja, die eben auch von jedem, also die erzählt auch schmutzige Witze oder auch hat auch mal sowas unter der Gürtellinie und trotzdem hat sie was ganz Ansteckendes, was sehr sehr Lustiges und erzählt einfach Witze auf einer Bühne. Also auch eine neue Form von Humor, die vielleicht entsteht, indem wir jetzt gerade so viel diskutieren, was wollen wir, was wollen wir nicht, ja?
Ja, total. Also ich denke mal, Humor ist, also für mich ist das so, dass das richtig ist, was du sagst. Das muss immer irgendwo auf eine liebevolle, wertschätzende Art und Weise passieren. Und das kann schon auch mal wehtun, das ist gar keine Frage. Aber wenn das dann nur noch Vorführen ist, dann ist es nur noch oder nur noch für eine Seite lustig ist, ja. Na, das finde ich dann nicht ganz so gut.
Ja, oder die Leute auch sich in Alltagsdingen wiederfinden, auch ohne Beschämung. Ne? Ich finde so sozialer, liebevoller Humor, also sich wiederfinden in jemand, der in Köln wohnt, aber den Karneval nicht mag, ne? Aber auf eine ganz liebevolle Art eben das so auch auf die Schippe nimmt oder so Alltag mit Kindern. Caroline Kebekus macht gerade, eine Freundin von mir war gerade in der Caroline Kebekus Show und sagte, ich wusste gar nicht, dass sie die ganzen Abend über kleine Kinder spricht. Oh Gott. Ich sage, das ist aber cool, ja. Es hat viel zu wenig Comedians. Also bis auf Michael Mittermeier kenne ich auch wenig, die irgendwie mal über eine Windel wechseln und über ein Baby gesprochen haben und so Alltag, der halt auch oft den Humor klaut, also wo im Alltag auch vielen Familien oder Menschen mit einem schwierigen Job oder einem Angehörigen, ne, wo dieses sich wiederfinden in Alltag, ich glaube, das geht nie zu Ende, dass man das humorvoll, liebevoll auf die Spitze nehmen kann, also auch für Fernsehen, ne, oder auch für Streaming oder auch für Radio, dass man sich im Humor so wiederfinden darf.
Total. Das ist ja sowieso das. Und da ist es ja auch wieder aus deren Lebenswelten, ne? Die ist ja auch gerade Mama geworden oder vor kurzem erst, ne? Und dann ist das natürlich das, was du erlebst die ganze Zeit. Also Häselbrugger genauso, ne? Also die ist zum zweiten Mal Mama geworden oder sowas. Und da passiert das dann, oder mir ja bös. Also immer. Also bei den Frauen ist es irgendwie so, na gut, also bei den Männern ist es irgendwie nicht so, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir die ein Kind gekriegt haben.
Die kriegen keine Kinder. Nein, aber es ist, kommt dann auch mehr in die Öffentlichkeit, auch was drinsteckt, ne, an Arbeit, an Aufwand, an Anstrengung. Und ich finde eben auch an Situationen, die so Humorlosigkeit herbeirufen. Also mich würde auch als nächstes noch interessieren, bevor wir noch zum Coaching kommen, was macht dich so humorlos oder was ist eine Situation, da geht dir Humor flöten? Das ist auch eine Frage, die ich für alle meine Gäste habe, weil so das Oberthema ist Humor in stürmischen Zeiten. Also so, wann gehst du zum Lachen in den Keller? Wann findest du das doof?
Ich gehe nur zum Lachen in den Keller, wenn es in Weinkeller geht.
Ach so. Also nie quasi. Also so schnell kriegt man dich gar nicht humorlos.
Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann nicht lachen, wenn bei Ungerechtigkeit zum Beispiel, ne? Also bei Ungerechtigkeit und Schmerz. Das sind so Sachen, da bin ich nicht dabei. Und selbst in unserer politischen Lage, in der wir uns befinden, mit dem all dem, was in dieser Welt passiert, ist es umso wichtiger, dass wir dem mit Humor begegnen. Weil sonst wäre das ja gar nicht auszuhalten. So, das ist ja, das geht ja gar nicht. Also, und das ist ja eben gerade das, in solchen Situationen dann irgendwie lachen zu können oder sowas, ja. Ich sag mal, wenn es auf der Welt immer schlimmer wird, ist es doch gut, wenn der Humor immer besser wird. Also,
das kann man so als Überschrift über unseren Podcast schreiben, oder? Das ist. Und was hast du für so kleine Mechanismen? Also, das ist ja auch total beeindruckend und so habe ich dich auch kennengelernt, ne? Dass du so, du sprühst auch Funken oder dir fällt schnell ein Perspektivwechsel ein. Wie holst du dir das wieder? Also wenn du erschöpft bist, wenn du eng getaktet bist, wenn es gerade vielleicht auch so in den letzten 10, 20 Jahren, wenn so alles gleichzeitig kommt, also wie holst du dir die Leichtigkeit wieder, wenn es mal wenn du, genau, wie kommst du da schnell wieder ran oder wie holst du dir das täglich? Das ist vielleicht auch nochmal eine schöne Frage. Also vielleicht machst du es ja auch gar nicht absichtlich oder bewusst, aber wie kommst du an dieses Schöne, an den, wie schaffst du das für vieles, die Perspektive zu wechseln?
Muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, ich bin von Grund auf ein positiver Mensch. Ich versuche immer das Gute zu sehen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch erstmal von Grund auf gut ist. Also, und es sind Umstände, die Menschen zu schlechten Menschen machen. Und ja, wahrscheinlich ist es das, ich mache das nicht bewusst oder sowas, aber ich umgebe mich mit Farbe, ich umgebe mich mit netten Menschen, ich umgebe mich mit Musik, viel Musik, ich bin super neugierig, ich versuche immer irgendwo, ich versuche mir auch so in meiner Welt, wenn in meinem Zimmer hier ist irgendwie immer Farbe, ich versuche da irgendwo dieses Konfetti, was in mir drin ist, irgendwo immer so ein bisschen raussprühen zu lassen, weil das so wichtig ist, auch für andere. Und wenn andere, ja, helfen mir ja auch dabei. Also ich habe ja auch Menschen um mich herum, die mir dabei helfen, wenn es mir mal nicht so gut geht, aus welchen Gründen auch immer, die dann Die erzählen mir dann keinen Witz, aber ich weiß, das ist dann in einer vertrauensvollen Atmosphäre oder die machen dann halt schon auch mal Quatsch. Und das mag ich, also so Quatsch machen, das finde ich einfach total nett.
Und ich finde auch, also erstmal finde ich den Satz total schön, in mir ist viel Konfetti. Das finde ich ist so mein zweiter Highlight-Satz, den wir über den Podcast drüber schreiben. Also ich finde natürlich auch, ich beobachte immer wieder im Umgang mit so ein, zwei, drei sehr engen Freunden, dass die dann tatsächlich mein Drama auch nicht zu ernst nehmen. Also dass die auch mit meinem Drama Spaß haben, ne? Oder mir dann irgendwie eine Flasche Mitleid oder dann mit mir nochmal fragen, ob sie es sonst nochmal schlimmer machen. Ja, sollen sie nochmal ein bisschen Worst-Case-Szenario, wenn ich so vor mich hin leide. Also so, dass sie das auch. Und trotzdem ist das zeichnet ja auch enge Freunde aus. Es ist eben sehr liebevoll, sehr zugewandt. Ja, egal wie hart der Humor, es ist trotzdem so eine ganz große Packung Zugewandtheit, Nähe. Und ich versuche immer, dass aus diesem Freundeskreis, also jetzt möchte ich gar nicht mit allen Leuten im Arbeitskontext befreundet sein, ne? Ich will nicht, wenn man in so großen Organisationen auch arbeitet, wie du das getan hast, ich muss ja auch gar nicht mit allen können, aber ich finde ein bisschen was von dieser Zugewandtheit oder dieser Freundlichkeit, dieser Wertschätzung, die man Freunden gegenüber bringt, wenn ich das in meinem Humor im Job schaffe, also das versuche ich zum Beispiel auch immer auf meinen Bühnen, dass ich mir vorstelle, ich mag das Publikum, ne? Und ihr habt, wie du sagst, ich finde auch ein Arschloch wird man jetzt nicht unbegründet. Ich muss jetzt auch nicht jeden komischen Menschen therapieren, aber ich finde es total leicht, auch Leute mit was Leichtem anzustecken, weil ich denke, die haben alle irgendwie was Humorvolles, die haben in sich was, vielleicht haben sie da gerade nicht viel Zeit für, aber das so schnell an die Oberfläche zu kriegen mit einer Zugewandtheit, die ich auch eher im Freundeskreis oder mit engen Kollegen erlebe, ja, das so ein bisschen mit auf die Bühne zu nehmen, das ist ganz oft sagen Leute, oh, das war aber herzlich, ne? Das war schön, oder wir haben schön gelacht, gar nicht im Sinne von, ich bin Komiker und ich bin obermega witzig, sondern eher, ich schicke so ein bisschen herzlichen Humor in das Publikum und hoffe, dass die sich alle gegenseitig selber damit anstecken. Das ist so, das, was ich.
Total. Ja, das finde ich, das machst du auch super. Und das ist ja eben genau das, dieses sich wohlfühlen, ne, bei jemanden. Und da erzählt dir jemand was. Und das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie über eine Situation was erzähle und ich habe dabei ein Lächeln im Gesicht oder ob ich es einfach nur so erzähle, ne? Und das ist und wenn dann noch ein kleiner Gag drin ist, umso besser. Also das finde ich ganz, ganz toll. Also als ich dich da erleben durfte jetzt zuletzt, war für mich grandios, habe ich einen riesen Spaß gehabt. Also
Ja,
ich
es war auch wirklich
mag
eine
den.
tolle, tolle Runde mit unglaublich
Ja.
interessanten, spannenden, auch Frauen, die alle sofort Lust hatten, ne, zu Netzwerken, sich auszutauschen,
Ja.
voneinander zu lernen. Wie hast du dir das bewahrt, auch in deinen 10 Jahren auch Personalverantwortung? Also das Herzliche, das Zugewandte, ne? Du hast eben schon gesagt, auch ganz am Anfang haben Leute immer gesagt, du bist zu freundlich. Aber wie hast du dir das bewahrt, auch wenn du das bei anderen anders erlebt hast?
Ich glaube, das ist eine Haltung. Also, das hast du ja auch gesagt. Humor ist eine Haltung. Und ich möchte diese Haltung einnehmen. Und ich möchte die auch immer bewahren. Meine Humorhaltung, meine ganz strenge Humorhaltung möchte ich immer bewahren. Genau. Und nein, das ist, man kann nicht anders. Also, natürlich kann man anders, wenn die Umstände und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich sehe das Gute immer, ich sehe immer schon, versuche die Lösung schon zu sehen. Ich versuche irgendwie, für mich ist es nicht so, dass es irgendwie es regnet, sondern nein, morgen wird die Sonne wieder scheinen. Das ist ein bescheuerter jetzt der Satz, aber es ist wirklich so.
So von der Haltung. Als
Ja,
gar,
das ist.
muss man, das muss man gar nicht sagen, ne? Im Sinne von, das
Ja.
ist ein guter Satz zu denken, aber das muss man gar nicht sagen.
Die Grundhaltung und offen sein für Veränderung. Ich kann es mir ja immer aussuchen, weißt du? Wenn mir was nicht gefällt, dann ändere ich es doch. Und es ist nie so, man hat immer eine Möglichkeit, man hat immer eine Chance, etwas zu tun. Denn ich die Situation, dieses Wissen darum, ich kann vielleicht nicht die anderen verändern, aber ich kann jederzeit mich verändern. Das ist total wichtig. Und auch in so einem Konzern oder ich sag jetzt mal, wenn es mir irgendwo nicht so richtig gut gefällt, oder wenn mir eine Situation nicht so richtig gut gefällt, dann kann ich mir immer noch überlegen, wie könnte ich sie verändern?
Und ich finde, so im Coaching, ich weiß nicht, wie es dir geht, merke ich auch oft, der Wunsch zu einer Veränderung ist da und manchmal fehlt auch nur, also bei Humor zum Beispiel im Coaching funktioniert der schlecht, ne? Ich habe oft Leute, also auch Führungskräfte, die sagen, ich würde gerne wieder ein bisschen mehr in Kontakt sein mit meinem Humor. Der ist mir verschütt gegangen. Ich weiß nicht, so dieses, naja, dann sei doch mal humorvoller. Und das erlebt so die Führungskraft auch in der Organisation immer als befremdlich oder beschämend, weil das reicht ja oft, das ist ja oft nicht kleinschrittig, ja, dass ich dann gucke, wie machst du was größer mit dem Körper, wie machst du was größer mit der Sprache, welche Form von Übertreibung liegt dir, ne? Wie kann ich ein Missgeschick umdeuten? Also auch so ein paar kleine Stufen bieten und das ist oft was, was ich im Coaching dann hilfreich finde, wenn jemand schon so einen starken Veränderungswunsch hat, dann eher sehr kleinschrittig zu gucken, ja, wie kann ich denn das ab morgen machen, ja, was für einen Gedanken muss ich verändern oder was für eine Treppe brauche ich, um da irgendwo hinzukommen, ja.
Also, du meinst, das ist beim Humor schwieriger? Also, wenn du sagst, also, dass du Leute hast, dass die sagen, oh, ich möchte ein bisschen humorvoller sein, dass
Die
du.
wissen oft nicht, wie. Also so,
Nein.
das erlebe ich ganz oft, dass es schon auch Führungskräfte gibt oder auch Lehrkräfte oder auch Speaker-Kollegen zum Beispiel, die würden gerne ein bisschen mehr Humor auf ihre Bühne nehmen, die möchten gerne mehr Humor mit in den Alltag nehmen, aber sie wissen gar nicht so, wie mache ich das denn morgen anders? Ja, also sie erleben sich auch eher, dass sie sagen, ich erlebe mich als gar nicht so wahnsinnig humorvoll. Wie mache ich das denn? Ja, das ist oft so ein erster Punkt. Jetzt hatte ich gerade von einer großen Krankenkasse eine Kollegin, die sagt, wir würden eigentlich unsere bewegte Pause, ne, das machen, allein am Standort machen von 200 Leuten nur 10 Leute eine bewegte Pause. Ich kann das auch, also sagen, macht das online, macht es auch über mehrere Standorte. Und dann war so die Frage, wie kriege ich denn da den Humor rein? Und das ist für mich dann so mit einfachen Schritten zu gucken, ne, was ist eine Geschichte, worüber sie schmunzeln, was ist selber für sie schwierig am Sport machen, ne, was ist so der innere Schweinehund, was sind so einfache Geschichten, die man überzeichnen kann, die man größer machen kann. Also da muss jemand nicht ein Comedy-Programm, aber da erlebe ich Menschen manchmal stehen sie ein bisschen wie so ein Fisch vorm Pferd, ja, weil sie nicht genau wissen, wie mache ich das denn jetzt? Ich möchte es gerne, aber ich weiß gar nicht, wie ich das mache.
Manchmal ist es nur das Machen selber, wenn die es machen. Also wenn ich mir vorstelle, dass die da jetzt irgendwie sich hinstellen und die machen erstmal die Übungen so und machen sie vor. Es ist halt wirklich so, ich denke mir das ganz oft, wegen dem Sportprogramm oder so, ne? Ich denke mir das ganz oft, wenn ich dann so, dann sehe ich so Videos bei YouTube, wie die irgendwie so richtig, das sind dann so toll, sehen die aus und die machen die Übungen dann so toll. Ich möchte lieber welche sehen, die so aussehen wie ich und die sich da einen abquälen. Dann hätte ich
Du
viel
meinst, ich hätte echt gute Chancen ab morgen so als lustiges Fitnessgirl,
Ja.
als 100-Kilo-Frau den Yoga-Kurs morgen wäre. Also
Ja.
geht mir total genauso. Ich glaube tatsächlich, dass dann der Spagat viel zu weit weg ist und das humorvoller sein dürfte. Ich finde ja auch, dicke Leute werden viel zu sehr unterschätzt, was so ihre Beweglichkeit angeht. Ja, ich bin ja eine große, kräftige Frau. Ich bin sehr beweglich und da wäre ich ja auch gerne unterschätzt. Und das stimme ich dir total zu. Ja?
Ja.
Humorvolle Fitnessvideos sind noch Mangelware. Die dürften noch mehr sein.
Das ist so ein bisschen, das ist jetzt eine Marktlücke. Also,
Ja, wir haben ein neues Produkt entwickelt.
weil, ich meine, das ist ja immer so, erlebst du jemals Leute, die sagen, ja, ich erlebe schon Leute, die sagen, oh, ich mache total gerne Sport. Ja, also, aber das sind die, die halt dann schon drin sind, die das halt schon einfach immer schon machen, ne? Aber so Leute, die jetzt wieder sagen, oh, ich muss hier mal anfangen und so, ach, jetzt kommt die Bikini-Saison, oder so, und dann müssen die wieder anfangen und dann, weiß ich nicht, irgendwie findet man aber nichts, wo man sagt, okay, da lache ich auch mal ein bisschen dabei, weil die Trainerin vielleicht mal, keine Ahnung, über die Hantel stolpert oder so.
Genau. Oder weil das, aber das ist trotzdem ein ganz großer Teil, wenn ich frage in meinen Vorträgen auch oft, was ist so ein Bereich, da wünschen sie sich mehr Humor und das ist natürlich egal, ob das jetzt Fachkräfte oder Führungskräfte sind, ne, so in dem in dem eigenen stressigen Alltag, wenn die Taktung zu hoch ist, wenn zu viele Mitarbeiter krank werden. Aber so ein Drittel schreibt auch bestimmt immer auf der Waage. Ja, wo ich denke, so diese Humorlosigkeit mit dem eigenen Gewicht, ne, zu sagen, okay, wenn ich kein Idealgewicht habe, muss ich mich grundsätzlich schon mal nicht mögen. Und ich darf auch nicht humorvoll damit umgehen, dass ich irgendwie ein paar Kilo zu viel oder ein paar Kilo zu wenig habe. Also ich finde so dieses, für mich macht sie nochmal so die ganz große Tür auf, der humorvolle Dialog mit sich selber. Ne? Jetzt haben wir viel über Humor in der Organisation gesprochen, auch mit deiner Führungserfahrung. Aber ich finde dieses, wie liebevoll, wie humorvoll, wie zugewandt, ne? Wenn du beim Pitch zugewandt bist, wenn dir jemand eine kreative Idee pitcht, wie liebevoll darf man das mit sich selber führen, diese Dialoge?
Total. Ja. Ich sage zum Beispiel immer, ich habe nicht Übergewicht, ich habe Untergröße.
Ja, sehr schön. Ich sage mal, ich habe ein Herz aus Stahl und Nerven wie Drahtseile. Ich kann überhaupt nicht wenig wiegen. Ja, den mag ich auch immer sehr gerne.
Ja, genau.
Vielleicht abschließend, weil ich so roundabout in der Stunde bleiben möchte mit meinem Podcast und ich vermute, wir könnten noch 13 Stunden Podcast. Ich mache mal irgendwann so eine Serie, wo man einfach so lange spricht, wie man spricht. Ja, dann habe ich so 13 Stunden Podcast-Folgen. Vielleicht nochmal einen Blick auf dein Coaching. Sag gern nochmal, was ist so dein spezieller Blick im Coaching? Und dann würde mich noch interessieren, passiert der Humor zufällig? Kannst du dich an was erinnern, wo geschmunzelt wurde? Ist das sowas, was du eher intuitiv zufällig machst? Oder ist das was, was du schon auch mit Absicht machst? Diese Leichtigkeit, die schrägen Wörter, die Überraschungen im Coaching.
Ich muss sagen, dass auch im Coaching passiert das automatisch. Das kann man gar nicht so, es ist ja erstmal so, beim Coaching hört man ja selber immer total viel zu. Man redet ja nicht so viel, also kann man gar nicht so viel Witziges machen oder was die Leute zum Lachen bringt. Aber auch da ist es so, erstmal zu dem, ich coache vornehmlich Menschen, die Talente sind oder die im Leadership tätig sind und das besonders gerne in den Medien, weil ich natürlich hier auch einige Menschen kenne und weil ich weiß, wie das ist, wenn man irgendwo auf der einen Seite auf Senderseite ist oder auf der anderen Seite auf Produktionsfirmenseite. Ne? Und das ist so, das ist ganz wichtig manchmal, weil das für das bessere Verständnis einfach nötig ist, wenn man beide Seiten kennt.
Du sprichst beide Sprachen.
Genau. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich ganz viele Menschen in diesem Bereich kenne, von denen ich weiß, wovon die reden. Ne? Also das ist zwar jetzt nicht so, dass man sagt, okay, in anderen Bereichen wäre das total unterschiedlich. Ne? Das sind ja die gleichen Werte, die man vermittelt oder die gleichen Skills, wie zum Beispiel, weil ich coache nicht nur, ich unterstütze die dabei auch, vielleicht eine bessere Führungskraft zu werden oder ihre Skills zu erweitern, was jetzt meinetwegen Kommunikation betrifft oder Konfliktmanagement und solche Sachen. Ne? Und was mir oft begegnet beim Coaching, das ist bei jungen Frauen, ich sag bewusst junge Frauen, weil dass deren Thema oft ist Schlagfertigkeit und als junge Führungskraft ernst genommen zu werden von den alten Säcken da, ja, also
das ist
und
ein Statusthema, ja.
Genau. Und da versuche ich denen dann natürlich schon zu helfen, denn Schlagfertigkeit ist ja so ein bisschen Humor, ne? Also und
auch schnell die erstbeste Antwort, ne? Also auch das,
genau.
Sozusagen nicht stundenlang zu überlegen, was die perfekte Antwort ist, sondern eben auch das erstbeste, ne? Oder auch mal einen Teil des Angriffs zu benutzen und zurück angreifen zu dürfen, ne? Oder je nachdem, also ich muss auch nicht immer deeskalieren, aber dieses schnell Worte finden, ja.
Ja, oder manchmal eben auch nicht, weil man vielleicht irgendwie gerade das Richtige nicht findet oder sowas, ja, dass man dann halt einfach für jede Situation erstmal gewappnet ist, ne? Man kann ja alles Mögliche tun. Man kann ja auch in der Situation die Person einfach ignorieren. Also, oder man kann zum Beispiel sagen, Entschuldigung, ich habe das gerade nicht so ganz verstanden, was
Haben
ich
Sie
so.
das gerade wirklich gesagt? Zumindest noch mal kurz zusammen überlegen. Aber
Genau.
das bringt uns wieder zum tatsächlich auch zu unserem Anfang, dass wir es auch beide großartig finden, dass mehr Frauen on stage sind. Ich hatte vor 2, 3 Jahren für den Münchner Verein Frauen verbinden auch einen Vortrag. Und es gibt eine englische Website, Shortle, meinte ich, heißt sie, die vor 5 Jahren irgendwann mal gezählt hat, und es, also so, ich sag mal, zwei falsche Zahlen, ne? 1500 Männer in Großbritannien gelistet und 250 Frauen, die auf Bühnen sind. Und das ist wieder was, wo ich denke, da können wir auch viel von Männern lernen. Oder ich habe zum Beispiel viel von Männern Bühne gelernt, weil einfach auch Männer in meinem Trainerumfeld gesagt haben, Eva, du bist gut, du machst es gut, du hast eine schöne Energie, geh auf die Bühne, du kannst auch einen größeren Vortrag, ne? Ich hatte Vorträge quasi in der Anfrage, auch schon bevor ich überhaupt dachte, Vorträge wären vielleicht ein spannendes Berufsfeld, und dachte dann so, ich weiß nicht so ganz genau, vor mir reden drei, ich weiß nicht so genau, oh, habe ich die Agenda gekriegt und war ganz aufgeregt und musste dann irgendwie gucken, und habe viel geguckt, und dachte, Männer gehen einfach erstmal rauf und sagen, ja klar, kann ich, und legen dann erstmal los. Also ich habe auch tatsächlich viel von Männern Bühne gelernt. Das ist so ein Satz, den ich oft sage, weil für mich die spannende Frage auch ist, wie kriegen wir in der Unterstützung die Gleichberechtigung da noch besser auf die Straße, wenn Männer auch Frauen supporten, auf Bühnen zu gehen, ihnen das zuzutrauen, ihre Perfektionen da abzulegen, sagen, ich lege erstmal los, ich muss da noch viel lernen, ich muss da dazu lernen, ich muss da Schlagfertigkeit lernen. Also auch toll, cool. Du unterstützt also quasi auch junge Frauen in Führung, in der Schlagfertigkeit. Aber Status ist auch so ein Thema, das ich raushöre, ne? Wie kann ich mich gegen, wie kann ich mich da durchsetzen?
Überhaupt ist mir das Thema Frauen unterstützen natürlich super wichtig. Bin ja selber auch eine Frau. Und ich finde das einfach, das macht einfach auch super viel Spaß. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch gerne Männer unterstütze, wenn sie Hilfe brauchen, Gottes Willen. Aber leider ist es halt so, dass Frauen das manchmal noch ein bisschen mehr brauchen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das einfach immer wieder ansprechen und so. Das sind so Themen, die mir wichtig sind. Also auch zum Beispiel das Thema Altersdiversität und so, ne? Das sind alles so Sachen, wozu ich gerne mir Gedanken mache oder weil es mich halt selber auch betrifft. Ich bin halt mal eine ältere Frau. Nein, aber es ist so dieses,
Kannst dich.
wo du dir überlegst, ich meine, ich habe mir auch überlegt, soll ich mich nochmal mit Mitte 50 selbstständig machen, nachdem ich da irgendwie so ganz schön, super gut angestellt war, schön viel Geld verdient habe und ja, hätte man ja auch
Du
so weitermachen können,
hättest
ne?
du es dir auch bequem machen können.
Genau,
Ja,
aber
aber
nein.
du hast den nächsten Entwicklungsschritt dich getraut. Ja, super. Katja Brunke-Kircher, die Frau mit dem Konfetti in sich drin, und als Lieblingssatz aus unserem Gespräch, wenn die Welt schon schwieriger wird, wieso sollte dann der Humor nicht besser werden? Super, lieben Dank. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Insights. Ich könnte noch 3 Stunden weiterreden. Machen wir bestimmt jetzt auch, wenn wir die Aufnahme ausmachen. Aber erstmal riesengroßen Dank. Total super schön, dass du bei mir im Podcast warst.
Ja, danke dir, dass ich da sein durfte. Das war ganz, ganz, ganz was Besonderes für mich. Hat mir super Spaß gemacht.